Die Rubrik Vierbeiner, die gibt es ja öfters bei mir im Kaffeesatz und meistens dreht es sich um die bellenden Vierbeiner, denn es gibt ja immer so ein Sprichwort, Katzenmensch oder Hundemensch. Hundemensch, ich bin definitiv ein Hundemensch, was nicht daran liegt, dass ich Katzen nicht mag, sondern daran liegt, dass Katzen in mir so, ja, leichtes Nasekribbeln, Augenschwellen und Husten hervorrufen, deswegen Hundemensch. Und auch heute geht es in dieser Rubrik wieder um Hunde und zwar um einen ganz speziellen Hund, nämlich um den Logodog. Was das ist, das erklärt uns gleich Frau Zieslack, die ist nämlich bei mir im Studio. Hallo Frau Zieslack.
Hallo.
Ein Logodog. Ja, was kann ich mir denn überhaupt unter Logodog? Also ich würde jetzt mal sagen, das ist abgeleitet von Logopäde. Und die meisten wissen, Logopäde, ja, das ist irgendwas mit Sprechen so, ne?
Genau, also der Logopäde im Allgemeinen beschäftigt sich mit Sprech-, Sprach-, Stimmen- und Schluckstörungen. Und die Therapie und die Behandlung und die Diagnostik von solchen Störungen. Wir haben Patienten von 0 bis letztendlich bis zum bitteren Ende, bis zum Tod. So ist die Altersspanne unserer Patienten.
Wie kommt es zu solchen Schluckstörungen oder Sprechstörungen? Gibt es da Krankheiten? Ist das vererbt? Ist das angeboren?
Das ist im Prinzip ganz speziell auf die Erkrankung. Das kann man, sag ich mal, auf jedes Störungsbild muss man das so ein bisschen detailliert betrachten. Also Kinder können durch zum Beispiel durch ein Down-Syndrom oder durch eine Sprachentwicklungsverzögerung, weil sie vielleicht eine Hörstörung hatten, nicht gut sprechen, konnten sich das vom Hörvorbild ihrer Eltern nicht gut aneignen, weil eine Schallleitungsschwerhörigkeit besteht oder bestanden hat. Und aufgrund dessen haben die, sag ich mal, Defizite in der Sprachentwicklung. Und da kommt der Logopäde ins Spiel, wenn der Kinderarzt eine Verordnung ausgestellt hat. Und wir trainieren praktisch oder simulieren die physiologische Sprachentwicklung nach und gucken uns an, wo das Kind jetzt gerade steht. Hat es nur Probleme bei einzelnen Lauten? Hat es Probleme bei der Grammatik? Hat es, wo steht das Kind? Welche Probleme hat es? Und wir holen es an der Stelle ab, wo es gerade sich befindet und empfinden die physiologische Lautentwicklung nach und helfen der Sprachentwicklung praktisch so auf die Sprünge. Schluckstörungen entstehen durch ganz unterschiedliche Sachen, können Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte sein. Das kann ein erwachsener Mensch nach einem Tumor, nach einem Unfall, es kann nach einem Schlaganfall auftreten. Bei Parkinson, bei Multiple Sklerose gibt es viele Erkrankungen, auch bei Demenz. Ich glaube, die kann man gar nicht alle aufzählen. Also es gibt viele neurologische Störungsbilder, wo wirklich eine Schluckstörung mit auftreten kann. Und die kann ganz gering ausfallen, indem der Patient, also die ersten Anzeichen dafür sind, dass man viel länger braucht beim Essen als vorher, dass man sich häufiger verschluckt, also jeder verschluckt sich mal, aber es ist dann meist oft bei jeder Mahlzeit mindestens einmal, wenn ich eine Suppe esse, häufiger, als wenn ich, ein Stück Quarkkuchen esse. Und das kann bis zum völligen Auslassen der Schluckfunktion führen. Also das sind auch viele Facetten möglich.
Und das kann man tatsächlich wieder trainieren, dass das wieder halbwegs richtig funktioniert, das Schlucken dann?
Das kommt ein bisschen auf das Störungsbild drauf an. Wenn, ich einen Traumapatienten nach einem Unfall habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Wenn ich einen Demenzpatienten oder einen Parkinson-Patienten habe, dann kann ich den Verlauf praktisch nur beeinflussen. Also wenn die Grunderkrankung progredient ist, also fortlaufend schlechter, dann kann ich den Verlauf nur beeinflussen. Ja, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten mit Multiple Sklerose habe und die kommen frühzeitig, bevor große Probleme auftreten, zum Therapeuten, und man kann vorab die Muskulatur, die vorhanden ist, noch kräftigen und dann kann man den Verlauf, was die Schluckprobleme angeht, verlangsamen. Wenn ich jemanden habe, der Demenz im Endstadium hat, kann ich eine Kostanpassung machen, kann gucken, ist das, was er essen kann, noch ideal für das Störungsbild, wie es gerade aussieht. Das geht von einer passierten Kost bis hin zu einer Luftkost ziemlich speziell.
Ich denke ja so, also früher hat mich das auch gar nicht so, man nimmt es gar nicht so wahr, dass die Stimme ja eigentlich, also dass sie da ist, ne? Mhm. Sie ist eben einfach da, fertig. Und ich hatte selbst eine Tracheotomie und musste dann quasi über so einen Sprechaufsatz sprechen. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass die Töne einfach da oben rauskommen und wie anstrengend das auch ist, über den Kehlkopf oder über was auch immer ich da in dem Moment spreche, zu sprechen. Das ist Wahnsinn, wie man das dann plötzlich merkt oder auch im Gesangstraining, wie kann man die Stimme verändern, ja? Also was bringt das mit dem früher, da haben wir uns immer totgelacht im Musikunterricht, wenn die Lehrerin gesagt hat, wir müssen uns einsingen und dann die Lippen lockern und was die da immer so für Figurchen machen, ne? Da würden viele drüber lachen, aber eigentlich ist das ganz wichtig, ne? Für die Stimme.
Das ist richtig. Also ich bin nicht auf Stimme spezialisiert, aber ich hatte jetzt die Ehre, mit einer guten Gesangstrainerin Unterricht zu haben. Ich habe für unsere Hochzeit selber die Lieder eingesungen und habe professionellen Gesangsunterricht genossen bei der Nele Hartig hier in Erfurt. Ach, ja. Und wir hatten viel Spaß, weil wir ja auch gut fachsimpeln konnten und sie letztendlich eine Anweisung geben konnte und ich wusste, was ich umzusetzen habe. Wir haben ja auch eine Ausbildung Stimmtraining und das hat das immer sehr spannend und auch, sag ich mal so, das fand ich schon immer sehr lustig. Das ist schon, dann reicht eine Feinspannung des Gaumensegels und der Stimmsitz verändert sich. Ich bin immer noch ein bisschen heiser von meiner Hochzeit. Meine Stimme ist gerade nicht so besonders gut, aber ich bin eher aufs Schlucken spezialisiert. Und da braucht man nicht so viel Stimme.
Aber klar, also ich weiß noch, ich musste zur Lehrerausbildung, auch da musste ich tatsächlich vorher beim Lokopäden einen Test machen, ob meine Stimme dem überhaupt gewachsen ist. Mhm. Weil man als Lehrer muss man ja auch unglaublich viel sprechen. Wir hatten auch Seminare, Grundlagen des Sprechens und so weiter, wo wir das wirklich trainiert haben, die Atmung trainiert haben. Meine Frage, die mich aber ganz brennend interessiert, was unterscheidet Sie denn jetzt von den ganz vielen anderen Logopäden, die es gibt? Das ist nämlich die zwei Vierbeiner, die ich bei Ihnen in der Praxis gesehen habe.
Das ist richtig. Also das ist der Lenny, der wird nächste Woche 9. Der ist jetzt schon in Rente. Der genießt sein Altersdasein. Er ist immer noch mit in der Praxis, aber darf sich auf sein Rentendasein freuen und sein junger Kollege, der gestern Geburtstag hatte und 6 geworden ist, der Diego. Das sind beides Golden Retriever, die sind beides zertifizierte Therapie- und Behindertenbegleithunde, die zum Teil in unserer Praxis sind, um die Patienten, sag ich mal, auf uns freuen zu lassen. Das ist die einfachste Form des Einsatzes, dass die Kinder sich freuen, dass die Hunde da sind. Die fragen auch immer danach. Man hat einen emotionalen Bezug zu den Tieren. Und wenn es einem nicht gut geht, also den Hunden nicht, wie den Kindern nicht, dann ist immer jemand da, der auch mal fragt, wie geht's denn dem Lenny? Der war jetzt lange krank. Und dann fragen die Kinder auch schon und lassen dann auch über die Eltern fragen, wie geht's denn dem Lenny, wenn man sich mal eine Weile nicht gesehen hat. Auf jeden Fall ist das der einfachste Bezug zu den Hunden, aber die gehen auch richtig in den Einsatz. Also die haben so kleine Aufgaben, es gibt so große Überraschungseihülsen, da kommen dann kleine Bildgeschichten rein und ein Leckerli von den Hund und dann kann man so ein bisschen handlungsorientiert arbeiten, dann verstecke ich die mit den Kindern im Garten, mal auf dem Baum oder so halb hoch oder unterm Busch, kann man gleich noch die Präposition üben und dann gehen wir mit dem Hund raus und der Hund kriegt die Aufgabe, eins dieser Kapseln zu suchen. Und der bringt dann, und das Leckerli ist für den Hund, und die Bildgeschichte oder der Buchstabe, den man übt, den Laut, das Geräusch, die kleine Geschichte, die ist das für das Kind, dann kann man das besprechen. Man hat noch, also Logopädie findet ja immer über ein Spiel statt. Und sag ich mal, wenn der Hund ins Spiel kommt zu dem Spiel, ist es immer noch für das Kind immer ein höherer Anreiz, mit dem Hund irgendwas zu tun. Weil es ist ja doch oftmals langweilig, wenn man immer das Gleiche wieder wiederholen muss. Und So haben die Kinder doch dann einen hohen Anreiz, mit uns dann noch mal rauszugehen. Die Kinder sind gleichzeitig in Bewegung, denn Bewegung und Sprache hängt sehr intensiv miteinander zusammen. Und es macht mehr Spaß, ja, wenn der Hund auf einen hört oder wenn er einen auf einen nicht hört. Wenn die Hunde koppeln das relativ gut zurück, ja, ob das Kind übergriffig ist, ob das auch die Persönlichkeit des Hundes achtet. Die Hunde verweigern dann auch, wenn sie nicht wollen. Das dürfen die auch. Die sollen schon direkt zeigen, dass sie das nicht wollen. Wenn das zu viel ist, wenn das zu intensiv ist, dann gehen die meistens weg aus den Situationen. Das ist für die Kinder auch eine eindeutigere Rückkopplung als von vielen Erwachsenen, die sie bekommen oder eben auch nicht.
Es gibt Tage, da wünscht ich wäre mein Hund. Denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich.
Würden Sie denn sagen, wenn man, also man hört es ja oft, dass Hunde mittlerweile eingesetzt werden oder auch andere Tiere als therapiegestützte Maßnahme, ob es jetzt in der Psychologie ist oder eben auch in solchen, bei solchen Therapieformen wie die Logopädie, Physiotherapie, würden Sie sagen, dass es grundsätzlich eigentlich besser ist, die Hunde gerade in solchen Geschichten auch mit einzusetzen? Oder sagen Sie, naja, das geht vielleicht bei der Logopädie, aber bei der Physiotherapie stelle ich mir das ganz schwer vor oder bei manchen Sachen würde es eher nicht gehen?
Im Prinzip geht es für jede Berufsgruppe. Man muss immer so ein bisschen gucken, passt es zu dem Patienten, passt es zu dem Hund? Die müssen sich auch miteinander verstehen. Das ist für den Therapeuten immer eine Aufgabe mehr, drauf zu gucken, wie geht's dem Gegenüber. Also ich muss immer gucken, wie geht's meinem Patienten. Wenn ich den Hund dazu nehme, muss ich gucken, wie geht's meinem Hund, wie geht's meinem Patienten, wie geht's meinem Hund mit dem Patienten, wie geht's ihm mit dem Patienten mit dem Hund. Also es ist, wie beschreibe ich es, eine intensivere Sitzung für alle Beteiligten. Hm. Ja, ist auf jeden Fall positiv. Für viele, für die man das anwenden kann, auch für die Ergos und die Physios, weil oft so ist, dass die Patienten für einen Hund etwas mehr sich anstrengen als für den Therapeuten. Also ich habe schon ältere Herrschaften gehabt, die haben für den Hund, also der Patient war sehr schlecht sehend und der hat für den Hund ein Würstchen geschnitten und hat das dem Hund gefüttert und das saß die Betreuerin dabei und die hat gesagt, sie hätte sie nie erwartet, dass dieser Mann das macht. Und die Intention für den Hund das zu tun ist um einiges höher, als es für den Therapeuten oder für den Besuch oder für die Frau oder für wen auch immer, der da gerade sitzt, zu tun.
Ich habe vor ein paar Jahren mal mit einem Psychologen gesprochen und da ging es um die Reittherapie, die Hypotherapie heißt das, glaube ich. Mhm. Und da sagte der, das große Problem in Deutschland ist, dass die Krankenkassen wollen einfach, also die sagen halt, ja, tiergestützte Therapie, das bringt nichts, weil sie eben diese Evaluationsstudien nicht das Geld ausgeben wollen dafür. Und ich wollte einfach mal erkundigen, so in dem Bereich, gibt es da was Neues, gibt es Unterstützung oder sind die immer noch so stur?
Also es ist nach wie vor so, dass die Krankenkassen das nicht bezahlen. Also als ich meine logopädische Praxis zugelassen habe und ich habe auf meinem Stempel dieses Hunde-Kindergesicht wie in meinem Logo und da wurde mir gleich gesagt, dass ich aber die tiergestützte Therapie nicht abrechnen darf über die Krankenkassen. Also es ist im Prinzip eine ziemliche Grauzone, die Krankenkassen tolerieren es, dass wir das tun. Gefühlt wartet man aber darauf, dass was passiert, dass man es verbieten kann. Im Prinzip hat jeder Therapeut freie Auswahl über seine Therapiemethoden. Und die können wir frei wählen. Ob ich jetzt Memory nehme oder ein Würfelspiel oder den Hund, ist mir überlassen. Ja, die Gefahr ist eben dabei, dass wenn man viele schwarze Schafe, dann machen sich so auf dem Markt breit und dann sagen, ja, ich habe einen Therapiehund, ich mache das und ist alles gut. Und es passiert dann irgendwas, werden die bestraft mit, die sich wirklich Mühe geben, die gucken, dass die Hunde versichert sind, dass sie eine gute Ausbildung erhalten. und so weiter.
Und das ist ja das, was mich so immer stört. Es gibt das ja. Also es gibt ja tatsächlich gute Ausbildungen für die Therapiehunde. Also ich habe selbst ja mit der Frau Wille gesprochen, die war ja hier. Wir haben lange gesprochen. Die sind ja wirklich auch zertifiziert, ja. Also da gibt es ein Zertifikat, die werden eingesetzt, die haben eine Prüfung und so weiter und so fort. Und da fragt man sich eben, würden die nicht einfach diese schwarzen Schafe verbannen können, indem sie eben sagen, okay, wenn das jetzt tatsächlich so eine Geschichte ist, die Hand und Fuß hat, die eine Prüfung gemacht haben, die ein Zertifikat haben, dann erkennen wir das auch an als tiergestützte Therapie und alles andere eben dann auch nicht. Ich glaube, das wäre ja auch für die Patienten im Endeffekt schöner, wenn die dann wüssten, okay, der hat das Zertifikat an seiner Praxis hängen, da weiß ich, das ist wirklich ein echter Tiertherapeut, ne? So.
Das Problem ist einfach, dass keiner sagt, diese Prüfung muss nach diesen Gesichtspunkten abgenommen werden. Also jeder darf seinen Hund leider Therapiehund nennen, das ist kein geschützter Begriff. Und das Problem ist einfach, dass sag ich mal, Firma A sich diese Regeln setzt für die Ausbildung und für die Prüfung und Firma B macht eben das so und so und es gibt Ausbildungsinstitute, da kann man das innerhalb von einer Woche ausbilden, dann kann man das in einem Wochenendkurs oder einen Abendkurs ausbilden oder man geht eben zu jemanden, wo man das über einen langen Zeitraum ausbilden lässt, also zusammen mit dem Hund. Was ich immer günstiger finde, weil Mensch und Hund immer eine Entwicklung durchmachen und der Hund am Anfang immer anders reagiert als am Ende der Ausbildung. Und diesen Weg können diese Turbo-Ausbildung überhaupt nicht sehen. Also wie soll dieser Ausbilder das beurteilen können, ob der Hund nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dazu geeignet ist, wenn der den Hund im besten Falle überhaupt mal gesehen hat? Das ist ja nicht nur die Ausbildung. Also der Hund muss ja in meinem Fall gewerblich versichert sein, also für den gewerblichen Einsatz. Nicht jede Versicherung, die Hunde versichert Hunde im gewerblichen Einsatz. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, meinen Struppi aus dem Käfig nehme, der sonst immer nur im Stall oder in der Box für sich dahin wohnt, den an die Leine nehme, dann in irgendein Pflegeheim fahre, da irgendwelche alte Leute besuche und die aufdringlich werden, weil alle Struppi gleichzeitig streicheln wollen und Struppi dann mal kurz um sich zwickt, dann ist eben, ist schwierig, also versicherungsrechtlich schwierig. Und sag ich mal, dann heißt es ja, naja, die hat gesagt, sie kommen mit ihrem Therapiehund. Und wenn man dann sagt, ja, Firma Müller-Meyer-Schulze, komme mit meinem Therapiehund, sagen die, nee, die kommen ja nicht mehr ins Haus.
Das ist halt das, was schade ist, weil es ist ja, also machen wir uns mal nichts vor, auch eine finanzielle Belastung dann für eben Leute wie Sie, ja, die ordentlich da die Ausbildung gemacht haben und die auch zwei tolle Hunde hat, die habe ich ja nun auch schon kurz kennengelernt. Wenn die Krankenkassen da nicht unterstützen, sie können es nicht abbrechen, müssen sie eigentlich ergo alles aus eigener Tasche bezahlen.
Genau, das ist ein netter Nebenerwerb von unserem großzügigen Kassensätzen, die wir uns dann den wir uns dann leisten. Der einzige Vorteil oder ein kleiner Obolus ist, dass ich es von der Steuer absetzen kann. Aber das heißt ja nicht, dass ich es 1:1 wieder habe, sondern dass es nur angerechnet wird.
Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn Sie so erzählen, auch wie die Therapie abläuft, dass Sie es nicht bereuen, mit
auf keinen
Hund
Fall
zu arbeiten.
Das ist einfach ein großer emotionaler Faktor, der die Therapie einfach umfassender und ganzheitlicher macht im Vergleich zu, also ich will niemandem sagen, dass Therapie ist nicht einfach. Also man stimmt ja auf jeden Patienten immer wieder neu ab, was man heute macht oder was man morgen macht. Und dann kann man lange planen und dann kommt der Patient und er ist nicht gut drauf oder hat einen Riesensprung gemacht. Dann plant man wieder um. Aber der Hund, der gibt einen ganz anderen Aspekt dazu. Es ist einfach schöner und intensiver und man erlebt auch mit dem eigenen Hund was. Ne? Also meine Hunde sind auf Arbeit ganz anders als in ihrem Privatleben. Also die können sehr wohl zwischen privat und dienstlich unterscheiden. Und wenn wir auf Arbeit kommen und dann sind die wesentlich, ruhen die mehr in sich. Ja, die haben das auch von klein auf trainiert, dass sie in der Praxis eben ruhiger sind und nicht so wuselig. Der Diego, der ist eher so ein kleiner Wusel und das ist er in der Therapie gar nicht. Und der ist, viele sagen immer, die können immer gar nicht glauben, wenn ich sage, der ist, wenn wir über die Wiese sausen oder wenn er irgendwas holt, dass er eher der Hans Dampf in allen Gassen ist. Und das sind ja zwei unterschiedliche Hunde zu Hause und
aber das hört man ja auch bei den Polizeihunden oder bei den Suchhunden, ne? Sobald die ihre Westen anhaben oder ihre Arbeitskleidung, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen, sind die im Dienst und das wissen die meistens auch. Und das ist eben schade, dass das viele, also dass das eben so verkannt wird, dass wirklich, ich meine, es gibt ja Belege schon, wo Hunde überall den Menschen tatsächlich das Leben oder Tiere allgemein das Leben erleichtern.
Muss man aber sein Tier auch gut im Blick haben. Also man muss mit ihm auch eine enge Beziehung haben, um zu gucken, wie geht's dem Hund damit, ne? Oder wie geht's dem Hund allgemein? Und es gibt tatsächlich auch Tage, wo ich sage, heute nicht. Es geht eben nicht. Der fühlt sich nicht gut oder dem ist heute einfach nicht danach. Ja, und das ist eben, sag ich mal so, die damit Profit machen wollen, die, da muss das Tier eben, ob es will oder nicht, oder und dann ist die Gefahr eben, steigt immens, dass das Tier dann mal um sich beißt, weil es eben Schmerzen hat, weil es, keine Ahnung, sich verletzt hat beim Rennen, humpelt oder was, und dann greift ein Kind, sag ich mal, auf die Stelle, und das muss von dem Hund keine böse Absicht sein. Mhm. Aber wenn man dann, weiß man selber, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist man ja auch etwas gespannter an sich, und den Tieren geht es ja genauso.
Frau Zieslak, dann würde ich sagen, ich habe viel Neues wieder erfahren. Also es ist immer wieder interessant, wenn man auch so guckt, was die Hunde so für Berufe haben können. Und es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dafür.